Ja, vielen herzlichen Dank für diese mich ganz verlegen machende Einführung und Werbung. Ja, nach den beiden sehr eindrücklichen Vorträgen meiner Vorredner würde ich gern meinen Teil mit einem sehr praktischen Beispiel beginnen. Und zwar, ich würde Sie bitten, sich folgende Situation vorzustellen. Eine 86-jährige Frau, ich nenne sie jetzt Frau Berger, wird aufgrund ihrer fortgeschrittenen Demenz seit einigen Monaten im Pflegeheim betreut. Frau Berger leidet nicht nur an Demenz, sondern auch an einer ausgeprägten Herzinsuffizienz, an einer eingeschränkten Nierenfunktion und an starker Osteoporose mit diagnostizierten Wirbelkörpereinbrüchen. Weil davon ausgegangen wird, dass die Osteoporose mit starken Schmerzen verbunden ist, erhaltet die Frau Berger eine transdermale Schmerztherapie mit Fentanyl, sogenanntes Schmerzpflaster. Tagsüber fällt die Unruhe der Bewohnerin auf, sie wandert ständig im Wohnbereich umher und sogar beim Essen kann sie nicht sitzen bleiben. Gegen Abend verstärkt sich die Unruhe weiter und wenn die Frau Berger zu Bett gebracht wird, beginnt sie kurz danach laut zu rufen. Sie ruft Hallo, Hallo, Hallo und manchmal, an manchen Tagen, ruft sie auch nach ihrer Mama. Hallo und Mama sind die einzigen Worte, die ihr noch zur Verfügung stehen. Im Lauf der Nacht werden diese Rufe immer lauter. Sie ruft dann oft so laut, dass andere Bewohnerinnen und Bewohner gestört werden und das Pflegepersonal führt dieses Verhalten auf die Demenz zurück. Schmerz als Ursache wird nicht in Betracht gezogen, weil die Frau Berger ja, wie Sie meinen, bereits eine Schmerztherapie hat. Die Pflegenden informieren den Hausarzt über die zunehmende nächtliche Unruhe und er verordnet ein Neuroleptikum und ein Schlafmittel und damit ist die Frau Berger nachts ruhig. Nehmen wir an, die Unruhe der Frau Berger wäre durch ihre starken Rückenschmerzen bedingt. Möglicherweise ist die Schmerztherapie unzureichend oder aufgrund der Herzinsuffizienz in Pflasterform nicht ausreichend wirksam. Nehmen wir weiter an, dass diese Schmerzen sich im Liegen dramatisch verstärken. Wie hätte die Frau Berger in ihrer kommunikativen Einschränkung diesen Schmerz mitteilen können? Mit der Gabe der Neuroleptika und der Schlafmedikation ändert sich am Schmerz nichts. Die bleiben weiter bestehen. Und die Frau bleibt weiter dem Leiden ausgesetzt. Ich denke, während die Therapie von chronischen Schmerzen insgesamt in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen hat und sich damit auch sehr verbessert hat, ist die Schmerztherapie und die Schmerzdiagnostik bei Menschen mit Demenz noch immer sehr unbefriedigend. Wie eine aktuelle Studie von Schreier et al. Belegen, ist davon auszugehen, dass erschreckend viele Bewohner und Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen unter chronischen, unzureichend behandelten Schmerzen leiden. Und das trifft in ganz besonderer Weise auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu. Ihre Schmerzen werden häufig unterschätzt oder sie werden gar nicht erkannt. Um einen bestehenden Schmerz mitteilen zu können, bedarf es einfach bestimmter kognitiver Fähigkeiten. Zunächst muss der Patient oder die Patientin einmal in der Lage sein, den sensorischen Stimulus des Schmerzes interpretieren zu können, also zu wissen überhaupt, dass das Schmerz ist. Dann erfordert es gewisser kommunikativer Fähigkeiten, um diesen Schmerz mitteilen zu können, um die Lokalisation mitteilen zu können. Und letztlich müssen die Patientinnen auch über bestimmtes Erinnerungsvermögen verfügen. Bei fortgeschrittener Demenz stehen den Menschen alle diese Fähigkeiten nicht mehr oder sehr eingeschränkt zur Verfügung. Und zugleich haben sie aber auch einen Verlust des Konzeptes von Schmerz. Also sie wissen nicht mehr, was Schmerz ist. Es bedeutet, dass die quälende Empfindung, der sie ausgesetzt sind, ist nimmer mit einer Erklärung einer Erkrankung oder einer Verletzung des Körpers verbunden. Das kann dann unter Umständen dazu führen, dass demenziell veränderte Menschen selbst unter stärksten Schmerzen, wie etwa nach einer Oberschenkelhalsfraktur, das verletzte Bein belasten, ohne Schonhaltung einzunehmen, ohne erkennbare äußere Zeichen von Schmerz, ohne erkennbare Veränderung der Mimik und ohne den Schmerz überhaupt zu äußern. Wir haben Situationen erlebt, wo Menschen dann einfach aus Schmerz kollabiert sind und haben keine Anzeichen von Schmerz vorab gezeigt. Das heißt, der mimische Ausdruck und die Körperhaltung kann nicht als zuverlässiger Indikator zur Schmerzerkennung gelten. Dementiell veränderte Personen drücken ihren Schmerz viel unspezifischer aus, durch die Veränderung gewohnter Verhaltensweisen oder durch sogenanntes herausforderndes Verhalten, wie wir vorher schon gehört haben. Also dieses ziellose Umherwandern, lautes Rufen, Schreien, Agitation, Aggression oder auch Apathie fallen unter diese Verhaltensweisen. Und vor allem die vokalen Störungen, also wie Rufen, Schreien, irgendwelche Geräusche machen, die führen zu einer beträchtlichen Belastung des Umfeldes. Und häufig wird dabei ja übersehen, dass der Betroffene selber unter einem ganz beträchtlichen Leidensdruck steht. Und die Verhaltensweisen oft auch die einzige Möglichkeit eines demenziell veränderten Menschen sind, ihren Schmerz auszudrücken. Obwohl Schmerz als eine der häufigsten Ursachen für dieses herausfordernde Verhalten gilt, besteht für Menschen mit Demenz ein ganz hohes Risiko, dass ihre Schmerzen nicht als solche erkannt werden, dass ihr Schmerzausdruck fehlgedeutet wird. Und das führt dazu, dass die Patienten und Patientinnen sehr viel eher ein Psychopharmakon anstelle einer wirksamen Schmerztherapie erhalten. Wenn Menschen mit Demenz unter Schmerz leiden müssen, dann also deshalb, weil die einfach zu selten erkannt werden und daher entweder gar nicht oder nur unzureichend behandelt werden. Die Praxis zeigt wirklich, dass herausfordernde Verhalten von demenziell veränderten Patienten und Patientinnen vor allem mit psychotropen und nervös wirksamen Medikamenten und weit seltener mit Schmerzmitteln begegnet wird. Damit bleiben die Schmerzen unverändert bestehen. Die Möglichkeit, den Schmerz auszudrücken, wird jedoch noch weiter eingeschränkt. Mit dem Einsatz dieser Medikamente werden den Patienten und Patientinnen aber auch ganz beträchtliche Nebenwirkungen zugemutet, ohne dass die Betroffenen davon einen Nutzen haben. Es ist daher ganz wichtig, dass die betreuenden Schmerzen als solche erkennen, auch wenn sie nicht konkret geäußert werden, auch wenn keine Schonhaltung und keine entsprechende mimische Veränderung zu beobachten ist. Die Selbstauskunft von demenziell veränderten Patientinnen kann also nicht als zuverlässig gelten, daher muss die Erfassung der Schmerzen durch Fremdeinschätzung erfolgen. Und ich würde jetzt einfach ganz kurz fragen wollen, wer von Ihnen führt ein regelmäßiges, systematisches Schmerzassessment bei Menschen mit Demenz durch? Drei? Okay, danke. Also in der Praxis stehen dafür verschiedene validierte Assessment-Instrumente zur Verfügung, wie zum Beispiel die BSD-Skala oder der Dolo-Plus-Schmerzerfassungsbogen. Zu beachten ist jedoch, dass selbst bei einem ermittelten Wert von 0 Punkten nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Schmerzen vorliegen. Sowohl das initiale Schmerzassessment, also die Schmerzeinschätzung bei der Aufnahme, wie auch das regelmäßige, weiterführende und systematische Schmerzassessment zur Überwachung des Erfolges der Schmerztherapie liegen in der Verantwortung der Pflege. Das bildet sich auch in der Novelle zum aktuellen Krankenpflegegesetz ab, in dem einfach steht, die Pflege hat dafür zu sorgen, dass die Intensität und der Verlauf der Symptome, und darunter fällt der Schmerz, kontinuierlich erfasst, überwacht und dokumentiert wird. Und vor allem bei herausfordernden Verhaltensweisen soll zunächst der Therapieversuch mit einem Schmerzmittel erfolgen, um nicht fälschlicherweise durch eine nicht indizierte Psychopharmakagabe zu behandeln. Studien von Husebö und Ahn zeigen, dass eine systematische Schmerztherapie zu einer signifikanten Reduktion von Agitation und aggressivem Verhalten bei Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Demenz führen. Das legt einfach die Vermutung nahe, dass Agitation und Aggression bei diesen Menschen vielfach in unzureichend behandelten Schmerzen begründet sind. Wir müssen uns fragen, warum in manchen unserer Heime bis zu 92% der Bewohner und Bewohnerinnen aggressives Verhalten zeigen. Dem sollte man wirklich mal nachgehen. Anhaltende, starke oder immer wiederkehrende Schmerzen können das Nervensystem nachhaltig verändern. Es bildet sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis aus. Und das kann zur Folge haben, dass selbst minimalste, geringste Schmerzreize genügen, um den Schmerz wieder auszulösen. Und selbst wenn die Ursache des Schmerzes längst behoben, wie zum Beispiel eine Entzündung, längst behoben ist, kann die Schmerzwahrnehmung bestehen bleiben. Deshalb ist eine möglichst rasche Behandlung von Schmerzen wichtig, auch um diesem Schmerzgedächtnis vorzubeugen. Das bedeutet, dass Menschen mit Demenz ganz fundamental darauf angewiesen sind, dass ihre Betreuenden die Schmerzen nicht nur empathisch wahrnehmen, sondern sie auch anerkennen. Denn der Anfang aller Schmerztherapie liegt einmal zunächst in der Würdigung dieses Schmerzes. Das bedeutet, die Betroffenen in ihrem Schmerz wahrzunehmen, ernst zu nehmen, vorbehaltlos anzunehmen und natürlich auch rasch zu handeln. Ich bin viel in Inhouse-Schulungen, auch in Pflegeheimen, und es erschreckt mich immer wieder, wie häufig Pflegende sagen, ja, sie hat ja nicht wirklich Schmerzen, sie will ja wahrscheinlich nur Zuwendung. Also es wird Menschen mit Demenz der Schmerz schlicht abgesprochen. Also dieser Hinweis, dass diese Schmerzen ernst zu nehmen, scheint begründet, denn noch immer werden die Klagen von Menschen mit Demenz, selbst sogar dann, wenn sie ihren Schmerz noch verbal ausdrücken können, von den Betreuenden oft nicht ausreichend ernst genommen. Damit kann Empathie als eine Schlüsselkompetenz in der Pflege betrachtet werden. Eine empathische Grundhaltung ermöglicht es den Pflegenden und Betreuenden letztlich so etwas wie eine Perspektivenübernahme. Sie können sich so in einen Patienten oder in eine Patientin hineinversetzen, dass sie deren Gefühle, deren Erleben und Handeln zumindest ansatzweise nachvollziehen können. Die Qualität der Betreuung von Menschen mit Demenz, ja, einer Pflegebeziehung generell, wird nicht zuletzt durch die Empathiefähigkeit der Pflegepersonen bestimmt. Und ähnlich bedeutsam wie die Empathie ist das Konzept der Mitgefühl. Während die Empathie sich darauf beschränkt, die Gefühls- und Erlebniswelt eines anderen Menschen nachzuempfinden, besteht beim Mitgefühl zusätzlich eine klare Handlungsmotivation. Um aber Empathie und Mitgefühl zu entwickeln oder entwickeln zu können, beschreibt Goleman, sind gewisse Voraussetzungen erforderlich. So ist Empathie und Mitgefühl bei starken Stressreaktionen nicht möglich. Goleman zufolge setzt Empathie eine gewisse Gelassenheit und auch Aufnahmebereitschaft voraus, damit die feinen Signale eines anderen Menschen aufgenommen und nachempfunden werden können. Und damit sind wir wieder bei der Notwendigkeit entsprechender struktureller Voraussetzungen für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Neben der erforderlichen Qualifikation der Betreuenden ist ein bedarfsgerechter Personalschlüssel unabdingbar. Der derzeitige Personaleinsatz, Professor Isfahrt hat es schon gesagt, in unseren Institutionen für die Pflege und Betreuung von demenziell veränderten Menschen entspricht meist nicht dem tatsächlichen Bedarf. Der Mangel an zeitlichen und personellen Ressourcen führt zu einer permanent hohen Belastung der Pflegenden, während ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 2,4 erforderlich wäre, betreute in der Praxis eine Pflegeperson 8, 9, 10 Menschen mit Demenz. In den Nächten sind sogar nur 2 Pflegepersonen für 80, 90 und mehr Bewohnerinnen verantwortlich. Das Verhältnis steht in einem krassen Widerspruch zu einer bedürfnisorientierten Betreuung und eine überlastete, unter Zeitdruck arbeitende Pflegeperson wird vermutlicherweise nur begrenzt in der Lage sein, die subtilen Signale eines dementiell veränderten Menschen aufnehmen zu können. Dann kommt das störende Verhalten in den Mittelpunkt und die alle Betreuung zielt dann darauf ab, dieses störende Verhalten zu vermeiden. Nicht selten, wie gesagt, mit Psychopharmaka. Bereits 2009 hat die Organisation Human Rights Watch den Zugang zu einer Schmerztherapie als ein Menschenrecht bezeichnet. Sie haben gesagt, es ist unentschuldbar, unverständlich und inakzeptabel, dass in unserem Land Menschen mit Demenz nicht ausreichend Zugang zur Schmerztherapie haben. Wenn der Zugang zur Schmerztherapie ein Menschenrecht ist, dann muss dieses Menschenrecht für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ebenso gelten wie für Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung. Und ich glaube, es ist eine Geburt der Stunde, wirklich uns um die Schmerzen der Menschen mit Demenz entsprechend zu kümmern. Vielen Dank.